Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Christoph Kramer sagte einst, für ihn sei er die Stimme des Fußballs. Das wird sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern von uns genauso gehen. Die Rede ist von Bela Reti. Er begann seine Karriere als Assistent beim ZDF von Kommentator Marcel Reif. Mittlerweile hat er sich längst einen eigenen Namen gemacht und ist zweifellos einer der bekanntesten Fußballkommentatoren Deutschlands. Herzlich willkommen im Podcast Anschlusstreffer, Bela Reti.
Ja, hallo. Schönen guten Tag allen.
Hi. Wie geht's dir in dieser, ich sag mal, schwierigen Zeit momentan?
Ist ein bisschen langweilig. Also die ersten Wochen waren eigentlich ganz, ganz schön, weil ich vorher so viele so kleinere Jobs hatte, die mit vielen Reisen verbunden waren. Nur ein Tag zu Hause, zwei Tage weg, ein Tag wieder zu Hause. So dass ich die ersten vier Wochen wieder mal genossen habe, habe meine eigene Wohnung wieder kennengelernt. Man konnte wieder ein paar Papiere erledigen, die Steuersachen erledigen, die Sachen in die Wäscherei bringen. Also alles, was im sonst normalen Reporterleben einfach liegen bleibt. Das konnte man dann erledigen. Inzwischen ist es natürlich, hat es Ausmaße genommen, die unseren Alltag sehr stark beeinflussen natürlich. Ich war jetzt also, habe schon ein paar Live-Spiele gemacht, meine ersten Geisterspiele in der langen Karriere, Champions League-Finale, Bayern, Paris, Nations League, Deutschland gegen Spanien in Stuttgart. Das war also eine seltsame Situation, wie Selbstgespräche zu führen auf dem Kommentatorplatz. Mhm. Und, also es ist eine unangenehme Zeit, aber es betrifft ja nicht nur uns.
Ja. Ja, vielleicht fangen wir da gleich mal an, weil du es gerade angesprochen hast. Geisterspiele sind gang und gäbe mittlerweile. Du warst in Lissabon beim Champions-League-Finale, das wahrscheinlich größte Spiel des Jahres, auch weil die EM jetzt ausgefallen ist. Wie war das denn, irgendwie so, ja, Selbstgespräche zu führen, wie du es gerade genannt hast?
Das war sehr sonderbar. Also zumindest allein die Zugangsregelungen waren so skurril. Also wir mussten uns online irgendwie anmelden, also bei der UEFA, und dann würden wir mehr oder weniger gescannt beim Reinkommen, und das hat nicht funktioniert. Also da standen erstmal die Hälfte der Kommentatoren draußen und kamen nicht ins Stadion rein, weil das Ding nicht auf den grünen Haken nicht angezeigt hat. Ja, weil irgend so ein System bei der UEFA zusammengeklappt ist. Also das war, wollte man ganz modern regeln, ging gar nicht. Dann das Style oder Lose, das kenne ich ja schon, da habe ich 2004 das EM-Finale kommentiert, große Sensation, Griechenland schlug damals Portugal, war oft schon da mit Benfica, ein sehr atmosphärisches Stadion, tolle Fans, also eigentlich mitten in der Stadt, Portugal ist ja so ein tolles Fußballland auch, ja. Und auf einmal, ja, hallte es überall, also es war... Also es ist ganz sonderbar. Und dann hat uns die UEFA aus irgendwelchen hygienetechnischen Gründen, keine Ahnung warum, direkt unter das Dach platziert. Ja. Also man hat das Gefühl gehabt, man würde aus einem Zeppelin das Spiel kommentieren. Also man hat nicht mal die Haarfarbe der Spieler erkannt. Also das war ich dann, da habe ich eher so aufgrund der taktischen Positionen das kommentieren können. Das ging dann ganz gut, aber es war, also ich meine, man wird lange davon reden, viel davon erzählen, weil es war kein Spiel wie jedes andere. Ja. Aber war schon speziell.
Ist denn das dann eigentlich auch schwierig, so als Kommentator, das fragt man sich ja so manchmal, wenn man sich das anschaut, so ein Geisterspiel, da dann die Spannung auch zu halten, weil ich meine, es ist völlig ruhig und man spricht da so in sich hinein, aber trotzdem hören es ja Millionen von Menschen zu Hause. Ist das da irgendwie so ein, das ist ja so ein Zwiespalt nahezu irgendwie.
Ja, das ist seltsam, weil unter normalen Umständen ist ja Schweigen noch eine Form der Dramaturgie. Und da, wenn die Fans mitgehen, wenn die Akustik des Stadions, die Atmosphäre dadurch transportiert wird und man nicht drüber spricht, sondern es eben leben lässt. Und jedes Mal nun, wenn man eine Pause macht, entsteht so eine innere und äußere Lücke, wo man dann das Gefühl hat, man müsste jetzt eigentlich wieder was sagen, obwohl im Moment es nichts zu sagen gibt. Also das ist dann, man muss dann sich da herantasten und eine neue Technik entwickeln. Je nachdem, wie die Tonausstattung ist, man hört zum Beispiel ohne Kopfhörer sehr gut die Zurufe, auch inhaltlich. Man weiß aber nicht genau, wie weit das in der Mischung im Fernsehen auch überkommt. Das heißt, man könnte mit dem Element spielen, der Dialoge auf dem Platz. Allerdings müsste man dann sicher sein, dass man das auch versteht. Ja. Also das ist, man konzentriert sich auf ganz viele neue Dinge, es lenkt auch schon ein bisschen ab vom Spiel.
Ja, apropos Ablenkung vom Spiel, es gab ja auch ausgerechnet dann bei diesem Spiel erstmal Tonprobleme. Darauf wurde ich nämlich von vielen Freunden im Vorfeld des Interviews angesprochen. Wie wurde das dann geregelt? Ich stelle mir das auch echt kompliziert vor, während eines laufenden Spiels sich dann auch noch um drei andere Dinge kümmern zu müssen. Weil das, man selbst bekommt es ja auch mit, oder?
Ja, klar. Es war also so, dass wir aufgrund der Covid-Bestimmungen nur eine ganz geringe Anzahl von Personen im Stadion haben durften. Das war also ich als Kommentator, mein Redakteur, Daniel Pinschober und die Claudia Neumann hat die Interviews geführt. So, wir konnten aber keinen Techniker mitnehmen. Das heißt, man hat uns da dort eine, ich glaube, aus dem Hi-Fi-Markt frisch ausgepackte Sprechanlage dahingestellt. Die war nur verschweißt. Da stand ein Techniker daneben, der das Ding noch nie gesehen hatte. Und wir haben das selber versucht anzuschließen und irgendwann klappte das, also war aber nicht konfiguriert. Das heißt, nicht auch ausgerichtet drauf, Stimme auf gar nichts. Es war eine Box, nagelneu, im Prinzip unbrauchbar. Und dann ist ja der Kommandoweg von der Regie in Deutschland ja getrennt normalerweise, vom Redakteur zu mir. Und ich habe alle Kommunikation mitbekommen. Daniel, also mein Redakteur, sagt dem Bela mal so sein Mikro weiter weg. Nee, näher dran, wieder weg. Nee, pass auf, könnt ihr nicht mal die Kopfhörer tauschen? Und das alles war nicht ausschaltbar. So dass ich, während ich das Spiel kommentierte, Tor von Coman, diese Gespräche dauernd auf dem Ohr hatte, also brauchst du Nerven wie Drahtseile. Dazu kam ja noch ein orkanartiger Wind, der vom Atlantik rüber wehte. Das wehte uns die Wasserflaschen vom Tisch, so stark war der Wind. Und das Mikro hatte keinen Popper. Also normalerweise hat man da so ein Büschel drauf, genau. dass die Windgeräusche etwas abdämmt, war auch nicht vorhanden in dem Stadion. Also ich meine, das ist eigentlich für eine Satire-Sendung großartig, aber zum Arbeiten war das echt spannend.
Ja. Auf jeden Fall, aber es hat ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ja, gemerkt hat man vor der ganzen Sache ja relativ wenig.
Also da musst du schon ein bisschen Routine haben. Normalerweise, wenn du dein drittes Spiel kommentierst, dann stehst du auf und sagst, Freunde, ich mache einen anderen Job.
Ja. Stell da mal einen jungen Kommentator hin. Aber wenn ich hinter dich schaue, man sieht, du hast schon eine Menge Erfahrung.
Ja. Die hast du an dem Tag wirklich gebraucht.
Ja.
Wahnsinn, also es war speziell, aber auch da werden wir, ich habe schon 6 oder 7 Champions League Endspiele gemacht, über das wird man lange reden, eben wegen der ganzen Storys.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn du da einen jungen Kommentator hast, der da irgendwie wirklich gerade mal ein paar Spiele gemacht hat, dann denke ich mal, bist du völlig überfordert, ne?
Also dann der müsste da wirklich also einen sehr ausgeruhten Tag haben, um da klarzukommen.
Ja. Ja, also
gönne ich keinen in den ersten Berufsjahren, dass ihm sowas passiert.
Sie haben Erfahrung, jetzt auch ein neues Element mit Geisterspielen, aber trotzdem so ein paar Dinge bleiben ja gleich. Man kann immer noch schön über Fußball reden, auch über die sportlichen Inhalte, Yannick. Beispiel da vor allem mal die Nationalmannschaft.
Ja.
Haben wir uns im Vorfeld natürlich auch viel drüber unterhalten.
Ja.
Wie verfolgst du das DFB-Team aktuell? Du sagtest ja, Deutschland-Spanien hast du selbst kommentiert. Nimmt das Interesse denn auch bei dir ab? Weil so scheint es ja gerade zu laufen in diesem Lande.
Du, ich kann mir das nicht leisten, dass das Interesse abnimmt, weil ich bin damit auch tagtäglich oder häufig beruflich befasst. Ich kommentiere ja selbst ein Nations League-Spiel demnächst am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine. Das heißt, man muss da natürlich am Ball bleiben. Wir haben ein Turnier vor der Nase nächsten Sommer. Das heißt, du kannst dich ja... Gut, ist ja nicht so, dass es eine Qual wäre. Also auch wenn die Nationalmannschaft jetzt nicht gerade sexy rüberkommt, ist das trotzdem nur Fußball. Das ist trotzdem noch ein Thema. Und wenn man kritisch darüber spricht, ist das ja auch ein Thema. Also ich verfolge das sehr minutiös.
Ja.
Weiterhin. Also wie wir eben schon gesagt haben, hast du auch gesagt, die Nationalmannschaft genießt momentan echt keinen guten Ruf. Aber hast du eben auch schon angesprochen, nächstes Jahr ist die Europameisterschaft. Wie schätzt du denn die Entwicklung ein? Also schätzt du es so ein, dass die DFB-Elf dort Chancen auf den Titel haben wird oder meinst du, wird schwierig, weil man halt überhaupt nicht eingespielt ist? Also man kennt ja jetzt, wie diese Länderspielphase jetzt war, vor allem defensiv, ja, mit sehr vielen Wacklern. Meinst du, das wird die Mannschaft von Jogi Löw noch hinbekommen, vor allem eben diese Defensive in den Griff zu bekommen oder...
Ich habe meine Zweifel, ob es zum Titel reicht. Also Deutschland zählt immer jetzt einfach von der Historie her zu den Favoriten. Im Moment sind andere Länder vorne, ganz klar. Franzosen, Italiener, auch Belgier. Das ist das, was ich glaube. Aber solche Turniere werden manchmal durch so einzelne Momente entschieden, von so Glanzmomenten, so ein Gnabry,
ja.
So ein Sané, so ein Kai Havertz, der jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz sehr gut gespielt hat. Die haben nur ein halbes Jahr. Die haben Potenzial, unabhängig vom Gesamtgefüge, vielleicht mal so den Moment zu haben, der dann vielleicht ausreicht, um ein Spiel zu gewinnen. Ich würde es der Mannschaft gönnen, weil da sind schon Leute drin, die kicken können. Ich verstehe aber auch nicht diese ganz massive Kritik an Löw, nicht? Das ist ein extrem enges Jahr. Man sieht Bayern München, Pokalspiel verschoben, Champions League. Der kann doch nicht gegen die Türkei mit der besten Elf antreten. Dann steigen dem die Vereine auf den Kopf. Also ja. Ich habe immer das Gefühl, bei uns ist es so, hops am Meckern. Ja, das ist ein Testspiel, ist wie das Wort schon sagt, ein Testspiel. Man kann doch mal 3-3 gegen die Türkei spielen mit der B-Mannschaft. Mein Gott, also das ist ja wirklich nicht so, dass da die Welt zusammenbricht. Deswegen... Er ist schon ein bisschen, sagen wir mal, eigen geworden in seiner Äußerungen, der Bundestrainer, weil er natürlich auch permanent attackiert wird. Da zieht man sich doch irgendwo zurück in das Loch. Ne? Mhm. Aber Favorit, um die Frage zu beantworten, ist Deutschland nicht. Aber es gab ja schon oft Außenseiter-Siege bei Turnieren.
Ja, klar. Logisch.
Das macht den Fußball irgendwo aus. Ne?
Yeah. Kroatien hat es auch ins WM-Finale 2018 geschafft, war ja auch ein Riesenerfolg.
Griechenland habe ich angesprochen, 2004, sowas wird es nicht mehr geben. Ja. Aber auch in der Champions League, Atalanta Bergamo, weit gekommen, RB Leipzig im Halbfinale der Champions League. Das sind natürlich die schönen, unerwarteten Dinge, auf die man sich freut, dass nicht mehr dieselben gewinnen. Ne? Aber die Italiener sind sehr, sehr stark im Moment.
Ja, habe ich auch im Auge. Ja. Löw versucht ja auch vieles. Ja, seit der verkorksten WM 2018 macht er da ganz, ganz viele Dinge möglich. Hat ja auch mit den Ausbootungen von Boateng, Hummels und Müller unter anderem für Furore gesorgt. Jetzt gibt es immer wieder Stimmen, so auch Bastian Schweinsteiger heute im Kicker, die vor allem Müller und Boateng zurückfordern.
Hummels auch, finde ich.
Hummels, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Wie siehst du das? Kannst du Löw einerseits verstehen, dass er damals diesen Schritt gewagt hat, aber könntest du ihn auch verstehen, wenn er zurückrudert?
Der Schritt kam zu einem Zeitpunkt, als er sich dann radikal entschlossen hatte, was zu ändern. Der hat ja nicht nach der WM gleich was geändert, sondern hat gleich weiterspielen lassen. Erst als diese Schmach-Veranstaltung Nations League da auf den Plan kam, wo sie alles verloren haben, glaube ich, ist er dann zum Umdenken gezwungen worden. Und dann war es für mich ein großer Aktionismus, gleich so radikal mit einer Delegation an die Säbener Straße zu fahren, also wie so ein Komitee, was auf einmal auftaucht im weißen Mantel und sagt, pass auf, ich verkünde jetzt was Großes und komme mit der Marmortafel den Berg runter und hier ist meine Botschaft. Das fand ich einfach zu viel. Mhm. Objektiv war das in der Tat so, dass Mats Hummels würde ich jetzt ausnehmen, aber Thomas Müller und Boateng nicht in Form waren zu jenem Zeitpunkt. Müller hat eine ganz schlechte WM gespielt, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
Absolut, ja.
Aber sowas so kategorisch ein für alle Mal für die Ewigkeit festzumeißen, da beschneidet man sich der eigenen Möglichkeit, ein Variabel zu sein. Und Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft. Wenn wir die Abwehrprobleme sehen, zumindest gehört Hummels in die Nationalmannschaft. Boateng ist gut, aber der Körper macht nicht mehr so gerne mit. Also der ist einfach zu verletzungsanfällig. Zu sagen, ich spiele nie wieder, das halte ich einfach für völlig überflüssig. Ja. Also ich würde ich gehe einen Schritt weiter, wenn diese Spiele von der Qualität her so weitergehen, wie jetzt die letzten, die wir gesehen haben, da werden die Diskussionen im Frühjahr extrem aufflammen und möglicherweise wird er dann sagen müssen, okay, ich habe mich geirrt. Auch das ist okay und das wäre auch ein Stück Größe.
Auf jeden Fall. Diese Größe hat man von Joachim Löw aber in den letzten Jahren ja selten erlebt. Er hatte ja immer seine Momente, beispielsweise auch mit Max Kruse, der dann ja bei Werder vor 2 Jahren auch überragend aufspielte, aber keine Chance mehr bekam. Stefan Kießling war lange ein Thema. Können wir gespannt sein, aber du traust... Aber
Kruse und Kießling und solche Leute, auch Sandro Wagner, der aussortiert worden ist, das sind ja Menschen, die nicht so im Stechschritt der ganzen Philosophie folgen. Die sind schon ein bisschen schräger.
Ja.
Ich als Bundestrainer würde immer zwar so eine Basis haben von meinen Spielern, aber irgend so eine Fehlfarbe, so ein Vogel, so ein Verrückten, wie früher, keine Ahnung, Mario Basler oder solche Leute, würde ich immer im Kader haben für den entscheidenden Moment, was ich vorhin auch sagte, wie kann man Turniere gewinnen, indem man plötzlich was ganz Überraschendes tut und irgend so einen Vogel bringt, mit dem man nicht rechnet. Ja. Also ich finde das schon sehr konservativ.
Ja, Aber du bist ja auch nah dran an der Mannschaft bei den Turnieren. Würdest du auch einem Thomas Müller zutrauen, sich auf die Bank zu setzen und für gute Stimmung zu sorgen? Oder wäre er dann vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Störfaktor vielleicht?
Nein, ich glaube, Müller kann kein Störfaktor werden. Müller ist für die Kabine ein wichtiger Mensch. Müller hat Respekt vor allen sportlichen Entscheidungen. Man hat damals bei Oliver Kahn gesehen, mit Lehmann, der Zweikampf. Hat keiner gedacht, dass Kahn zu WM fährt und sich auf die Bank setzt. Und hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt im Team. Mertesacker 2014, der plötzlich auf der Bank war und von der Bank am meisten angefeuert hat von allen, weil er einfach ein loyaler Spieler ist und einfach die Gruppe gesehen hat. Und Müller ist alles andere als ein Egomane. Also da gibt es andere auf der Welt. Und Thomas Müller traue ich sehr wohl zu. Aber es ist schon der zweite Schritt. Der ist noch gar nicht nominiert. Aber
logisch.
Ich würde es befürworten.
Okay.
Bela, korrigier mich, du warst jetzt seit 1986 bei jedem großen Turnier, internationalen Turnier?
Bei jedem 86,
genau.
Mexiko, genau.
Die nächste EM wird ja eine ganz besondere. Sie findet ja in 11 Städten, ne?
11 europäischen und einer asiatischen.
Genau, also in 12 Städten statt.
Asiatisches, also Baku, genau.
Genau.
Ja, genau. Ja,
genau,
ja.
Genau. Und damit, sag ich mal, ein Novum, hat es ja so noch nicht gegeben. Wenn man jetzt mal die Corona-Pandemie ausklammert, wie findest du denn die Idee, diese EM mal so pan-europäisch, sag ich mal, auszutragen?
Am Anfang fand ich sie nicht gut, aber ich habe mich mit dem Gedanken dieses paneuropäischen, dieses großen europäischen Solidarität, sage ich mal, in Anführungsstrichen, angefreundet. In Zeiten, in denen Nationen sich immer mehr versuchen zu isolieren, das finde ich nicht gut, ist das vielleicht ein schönes Signal, dass Europa dann doch ein bisschen größer ist als die eigene kleine Seele oder eigene kleine Vorgarten. Und mir gefällt inzwischen der Gedanke, die Reise. Was fehlen wird, ist die Atmosphäre eines Turniers in einem Land. Deutschland 2006 oder meine erste WM 86, da war Mexiko außer Rand und Band, Italien 90, egal welche Turniere man nimmt, transportiert sich die Atmosphäre auf ein Land und hat man 4 Wochen lang dieses EM-Feeling. Aber das hat sich auch schon ein bisschen geändert. Ich kann mich erinnern an die WM, an die EM 2016, da haben wir durchgehend in Paris gewohnt. Also wenn man nicht gewusst hätte, dass eine EM stattfindet, hätte man das nicht gemerkt. Paris hat so viel zu bieten. Mhm. Um Stadion herum zum Beispiel, da war Bambule, aber in der Stadt war es ganz normal. Ausstellungen, Konzerte, das war halt, Fußball war eine Sache von vielen. In kleinen Städten wie Lens oder sowas, da war das natürlich anders. Aber ich finde es den Gedanken, europäisch zu spielen, interessant. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können mit Corona. Vielleicht werden die Orte ein bisschen reduziert sein müssen. Bilbao, Hotspot in Spanien, Rom.
Schwierig.
Ist schwierig. London, ne? Also ist auch nicht gerade ungefährdet im Moment. Aber wie gesagt, wir haben noch Zeit.
Macht nicht so ein Turnier, macht es das nicht auch für einen Kommentator um einiges schwerer, wenn man da so 12 Austragungsorte auf einmal hat, als wenn man sich auf einen fixieren kann?
Eigentlich nicht, weil man muss auch innerhalb des Landes reisen. Also ich habe bei der WM in Russland, war ich glaube ich in 10 verschiedenen Städten. Und
das, natürlich auch irre Distanzen.
Das wird viel leichter sein bei der EM, weil die haben das nicht hinbekommen in Russland, dass man Verbindungen zwischen den Städten hat. Man musste immer über Moskau, egal wohin man wollte, und meistens Abflugzeiten so 4:30 Uhr, 5:30 Uhr in der Früh, bis 23 Uhr noch kommentiert am Abend vorher. Das war schon sehr sportlich, also anstrengender wird das garantiert nicht, die folgende EM.
Ja, also du kannst aber durchaus vorstellen, dass diese EM so stattfinden wird, vielleicht ein wenig reduziert.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird ja überall Fußball gespielt. Also es gibt ja keine Liga, die ruht. Überall wird gespielt. Kann sein, dass es ein bisschen eingedampft wird. Schäferin sagte, der UEFA-Boss, kann sein, dass es weniger Städte werden. Kann sein, dass es ein Final Eight geben wird, wie in der Champions League. Fand ich übrigens ganz reizvoll. Oder man nimmt einfach am Ende, wenn es Corona wirklich so schlimm treibt in Europa, ein Land, was nicht so betroffen ist, keine Ahnung, Portugal, Griechenland, und spielt alles dort. Auch das ist zwar der letzte Schritt, aber auch eine der Visionen, der Möglichkeiten.
Okay, blicken wir nochmal dann 4 Jahre weiter, Stand jetzt, findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Kannst du dir vorstellen, dass hier dann wieder so eine Art Sommermärchen-Feeling aufkommt oder passt das einfach nicht zu unseren Zeiten aktuell?
Man wird es versuchen zu wiederholen, aber solche großartigen, geilen Partys entstehen nicht durch Planung, sondern Musik, Woodstock. Ihr seid doch zu jung. Aber das ist das legendärste Open-Air-Festival gewesen aller Zeiten, rein zufällig. Ja, und das Sommermärchen hat, ich glaube, der Beckenbauer am Tag vor dem Eröffnungsspiel die Sonne angeknipst. Ja, und am Tag nach dem Finale fing es an zu regnen. Also perfektes Marketing, perfekte Tourismuswerbung für die beste Botschaft für das Land, was jemals ausgegeben worden ist. Also ich glaube, es wird schon ganz schön sein, aber 2-6 ist nicht wiederholbar atmosphärisch.
Ja.
Mein Gefühl. Ich hoffe, es wäre anders.
Ja. Müssen wir abwarten, klar. Ja.
Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Lass uns noch mal kurz zurückblicken auf dieses Champions-League-Turnier in Lissabon. War dann ja doch relativ besonders mit diesem Final Eight, sprich ab dem Viertelfinale fand dort ja jedes Spiel statt. Ist das für dich ein mögliches Modell für die Zukunft? Weil von der Spannung her war es ja der Wahnsinn. Ne? Also kannst du das vorstellen?
Ja, das ist ja so ein bisschen wie so ein Mini-Turnier, wie bei der WM oder wie bei der EM. Da ist ja auch nur ein Spiel.
Ja.
Und ich kann mir das vorstellen, für die Fans ist das cooler. Viel spannendere Spiele, viel bessere Spiele übrigens, weil kann nicht so krumm taktiert werden. Das ist in diesem Spiel zählt es eben, ne? Da musst du es machen. Ja. Ich bin aber skeptisch, ob es gemacht wird, weil es entfallen ja dann 6 Spiele. Es entfällt dadurch 6-mal Geld.
Ja.
Ne? Und 6-mal Geld ist für die UEFA nicht sexy, nicht charmant.
Ja? Ja,
Geld abzugeben ist nicht der Zeitgeist.
Und außerdem muss man ja auch sagen, es geht ja eigentlich darum, dass die besten Mannschaften dann auch das Finale erreichen. Und natürlich, wenn du ein Hin- und Rückspiel hast, dann hast du am Ende eher die bessere Mannschaft durchkommen, als wenn du nur ein Spiel hast. Ne?
Gut, so können wir argumentieren, bei WM und EM gibt es auch keine Rückspiele.
Genau, da gibt es halt das auch nicht.
Und es in einem Land, es ist ein neutral, halbwegs neutraler Ort, ist der Gastgeber ist auch dabei. Also das ist, es ist einfach attraktiver, spannender. Also da guckt man sich auch, weiß ich nicht, Bergamo gegen Brügge an, wenn es nur um ein Spiel geht und wer kommt weiter. Das Spiel gab es, glaube ich, nicht, aber es war nur ein Beispiel.
Ja, und man hat halt diese Euphorie auch wieder, ne? In so einem Land, in einer Stadt.
Ja.
Hat schon seine Vorteile auf jeden Fall.
Also ich war ja da, also ab dem Halbfinale war ich da. Und auch die Kollegen von der internationalen Presse waren so ähnlicher Meinung wie ich.
Ja. Mhm. Ja. Und dann noch mit Zuschauern eventuell wäre es natürlich großartig, vielleicht dann nicht nur das in zwei Stadien zu machen. Man kann es ja vielleicht auch ausweiten auf
Portugal. Genau, man kann dann nur Porto, also wenn man das Land jetzt nimmt, was wir hatten, Portugal, da waren zwei Stadien innerhalb von 2 Kilometern, Sporting und Benfica, die waren ja nebeneinander mehr oder weniger. Man kann ja nur Porto dazu nehmen und Algarve gibt es auch ein großes, wo die Länderspiele machen, die Portugiesen. Zack, hast du 4 Stadien. Und das hat wirklich Charme.
Wunderbare Stimmung da, ne?
Ja. Und gerade in so einem Land, müsste natürlich in so einem Land sein, wo Fußball auch gelebt wird, nicht so. Nicht in Katar zu machen.
Ja, ja, das ist richtig, genau.
Da freust du dich bestimmt auch schon, oder?
Das ist mein letztes Turnier, insofern ja.
Ja, also der Entschluss,
gehe ich in Rente danach.
Der Entschluss steht, dass...
Ja, ich bin ja schon, eigentlich wäre ich aber 1. November in Rente, aber man kann ja nicht 14 Tage, wenn das war ja mein Baby und ich kann ja nicht 14 Tage vor der WM in Rente gehen. Also machen wir die noch mit und dann ist gut. Lustigen Rückflug.
Sehr gut, sehr gut. Okay, aber dann EM 2024 erstmal.
Da ist erstmal nicht vielleicht so kleine Expertenjobs, Beratung, keine Ahnung.
Also Schweizer Fernsehen, wie Kollege Marcel Reif. So,
keine Ahnung,
Kolumnen schreiben.
Gucken wir anfragt.
Ja, genau. Ja, sehr cool. Wir blicken jetzt nochmal zurück, auch so ein bisschen auf diese schwierige Corona-Zeit, in der wir ja auch immer noch stecken. Am Samstagabend war BVB-Geschäftsführer Watzke bei euch im Sportstudio und er sprach, jetzt muss ich kurz ablesen, von populistischem Fußball-Bashing und hat auch Angela Merkel sowie die Bundesregierung scharf kritisiert. Kannst du den Geschäftsführer da verstehen oder findest du, ist das vielleicht auch populistisches Politik-Bashing an der Stelle?
Ich verstehe, dass jeder seine eigene Scholle verteidigt. Also die Restaurantbesitzer verteidigen ihre Öffnungszeiten, die Künstler verteidigen ihre Auftritte. Warum sollte die Bundesliga ihre Belange nicht ebenso offensiv vertreten wie alle anderen? Aus Sicht von Watzke ist das nicht verkehrt. Man kann das auch nicht moralisch immer aufwiegen. Dann hieß es einmal, was weiß ich, die Bundesliga spielt und mein Kind kann nicht in die Kita. Also kein einziges Kind könnte mehr in die Kita, wenn ein Bundesligaspiel nicht stattfindet. Das ist so der Zeitgeist im Moment, so alles zu vergleichen, zu allem eine Meinung zu haben, aber überhaupt keine Ahnung hat. Ja? Und ist alles zu sehr gefühlt gesteuert und weniger gelassen. Wir haben ja eine Ära im Moment, wo wir Leben und Leben lassen ja völlig reichen können. Ne? Das ist vorbei. Und mit der Gelassenheit völlig vorbei.
Ja.
Da, vielleicht komme ich aus der Generation, die da anders aufgewachsen ist, das vermisse ich sehr. Insofern, man kann das kritisieren, was Hans-Joachim Watzke gesagt hat, aber zu sagen, ich darf mein Restaurant nicht öffnen und Dortmund spielt gegen, weiß was ich, in der Bundesliga, da ist kein Zusammenhang. Das ist dann nur Neid. Ja? Ja. Warum darf ich nicht, was der darf? Und umgekehrt. Und lass doch mal gönnen. Und wenn das Konzept, und das DFL-Konzept ist in Ordnung, wenn das Konzept stimmt, lass sie doch kicken. Und abgesehen davon, auch diejenigen, die es schwer haben in diesen Tagen, wirtschaftlich, gesundheitlich, wie auch immer, vielleicht haben die auch ein bisschen Freude daran, dass Fußball gespielt wird. Vielleicht ist das auch ein Kriterium. Das ist ja ein Teil des Unterhaltungslebens. Also, ich kann da Watzke folgen.
Ja. Ich auf jeden Fall auch. Das Konzept, hast du ja auch gerade angesprochen, ist natürlich sehr gut. Man redet ja immer von einer Message und da gibt es dann irgendwie wirre Vergleiche. Du hast gerade Kita und Bundesliga miteinander. Irgendwie so. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das sagte Watzke ja auch schön. Wenn man danach geht, gibt es 1000 wichtigere Dinge als Fußball. Ja. Damit hat er natürlich auch vollkommen recht.
Wir können doch alle Restaurants schließen und sagen, koch doch zu Hause. Aber was soll denn das? Also man lasst doch mal ein bisschen Lebensfreude und wir sollten uns einfach daran halten, was die Behörden, wir sind ja alle Laien, keiner von uns ist Virologe, Watzke auch nicht, ich auch nicht, niemand. Einfach mal, und wir sprachen immer von Lockdown, es gab kein richtiges Lockdown in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, das war so ein Lockdownchen.
Ja, das stimmt, das muss man auch mal nochmal betonen. Ja. Man kennt dich ja vor allem auch jetzt als Live-Kommentator, aber kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal so erklären, was du sonst Montag bis Freitag veranstaltest, weil das ZDF ja wenige Bundesligaspiele live übertragen darf. Champions League leider auch nicht mehr seit einigen Jahren. Ja. Vielleicht da ein kleiner Einblick in deinen.
Kann ich ein bisschen Werbung machen für eine Traditionssendung, die mit der Gründung der Bundesliga entstanden ist. Das heißt, das aktuelle Sportstudio, das gibt es seit 1963. Da habe ich schon fast 800 oder 900 Spiele gemacht, 800 oder 900 Spiele gemacht für diese Sendung. Ich bin nahezu jeden Samstag und wir haben einen kleinen anderen Ansatz immer für 23 Uhr, so ein bisschen Storytelling und nicht nur 1-0, 2-0, 3-0. Allerdings mache ich auch die Top-Spiele, die sind dann eher chronologisch. Mhm. Also jetzt am Samstag war ich in Bielefeld gegen die Bayern. Also das mache ich. Dann mache ich natürlich auch für die nachrichtlichen Sendungen Morgenmagazin Pipapo, auch wenn wir die Rechte nicht haben, irgendwelche Schaltungen und Waltungen da aus dem Champions League-Bereich. Ich mache oder habe gemacht auch Programmleitung von Großveranstaltungen wie die Tour de France oder der Vierschanzentournee beim Skispringen. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele, da kommentiere ich auch Hockey. Also das mache ich immer alle 4 Jahre bei Olympia. Solche Sachen. Also man kommt schon auf seine Stunden.
Ja, es heißt ja immer, die Kommentatoren, die haben dann ihr Spiel am Wochenende und sonst haben die nichts zu tun, aber ja,
das ist nicht so.
Ja. Wie nennt sich das dann beim ZDF?
Reporter. Reporter, genau.
Ja. Was mich da nochmal interessieren würde, wenn du sagst, so Programmleitung bei der Tour de France, was sind das dann so für Aufgaben, die du da hast?
Ich bin verantwortlich für die Sendung. Also wir haben damals jeden abwechselnd, das war 2006, 2007, ARD ein Tag, wir ein Tag und wir haben dann von, weiß ich nicht, 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Sendung und die hat einen Vorlauf von 15, 20 Minuten. Dann musst du die Themen setzen, die Beiträge, die gemacht werden müssen, aktuell einteilen, abnehmen, korrigieren, den Moderator führen. Am Ende hast du eine Nullzeit oft, weil die Nachrichten kommen. Da musst du sagen, senden wir jetzt noch Interviews, nehmen wir die auf die Platte, senden wir die live. Also die Entscheidungen, die live getroffen werden müssen, während so eine Veranstaltung muss einer treffen. Und das habe ich dann gemacht.
Ja. Und zum aktuellen Sportstudio, also da ist ja immer die auffällig, was du eben schon gesagt hast, dieses Storytelling, ist ja bekannt, ARD, die Kollegen vom ARD, die machen ja die Sportschau immer ab 18.30 Uhr, ist das dann vielleicht auch der Grund, warum man dann eher beim Sportstudio, wenn man eben davon ausgeht, die Menschen kennen die Highlights schon, dass man da eher auf Geschichten setzt, abgesehen vom Abendspiel, wo man ja als erstes öffentliches Fernsehen das ausstrahlt?
Ja, wir haben eine bestimmte Handschrift, die mehr oder weniger alle Reporter verinnerlicht haben, da sind neue Stimmen dabei, neue Bilder, wir haben eine eigene Kamera noch dabei, die ein paar Studien macht und sowas. Das ist der Ansatz, das muss der Ansatz auch bleiben, weil es muss ja irgendeinen Mehrwert bieten. Mhm. Das ist ein sehr umkämpfter Markt, wir haben ja immer noch so 13-15% Marktanteil, ist immer noch recht gut eingeschaltet dafür, dass das Umfeld da auch gutes Programm macht, also diese Storytelling-Philosophie, die ist schon ja, mehr oder weniger vorgegeben. Mhm. Ja? Ja.
Janik, wir können ja nochmal auf das Gespräch mit Marcel Reif vielleicht kurz zurückkommen. Er sprach viel von Beleidigungen im Netz und so weiter und Hass sozusagen, den man als Kommentator abbekommt. Inwiefern, Bela, nimmst du sowas auch wahr?
Am Anfang ist es sowas verletzend, weil man gar nicht weiß, was die wollen. Also ist immer schwer, auf nicht vorhandene Argumente zu reagieren. Also Arschloch ist zu wenig, also man muss schon mal ein bisschen mehr kommen. aber das ist ja natürlich, ich habe den Zeitgeist ja vorhin ja auch angesprochen, jeder, der über eine öffentliche Wiese läuft, sei es ein Trainer, ein Spieler, ein Kabarettisten, die sind besonders beliebt im Moment, was auch immer, der kriegt sein Fett ab. Das ist, wenn man das persönlich nimmt, da darf man öffentlich nicht arbeiten. Aber was soll man denn machen? Also wir, da gucken ja sehr viele Millionen zu, wir versuchen eine große Bandbreite abzudecken. Man muss anders kommentieren bei der Champions League, das ist fachlicher als bei einem WM-Turnier, wo das ganze Land zuschaut, die sonst mit Fußball nicht beschäftigt sind. Mhm. Da sagen die Freaks, ja was erzählen sie, das weiß ich doch alles. Man muss ja versuchen, alle mitzunehmen. Wem passen wir uns an in der Kritik? Die Kritik ist auch nicht definiert, ist einfach nur ein Dauerpöbeln. Das ist halt leider so in diesen, das nennen sie immer meistens asozialen Netzwerken.
Ja.
Und es gibt da keine Lösung. Man muss einfach ein dickes Fell haben und wir können das Niveau auch nicht beliebig anpassen.
Mhm. Den Kritikern. Hast du denn auch live im Stadion, also vor Ort, mit Beleidigungen schon zu kämpfen gehabt?
Das ist das Interessante dran. Twitter hat, wisst ihr, wie viele Leute Twitter nutzen in Deutschland? 4,7% der Bevölkerung. Ein Nichts. Aber die treiben die Leute vor sich her, auch die Zeitungen, die nur dann schreiben, guck mal, hier, da gab es wieder 3 Tweets gegen den. Wenn er zu faul ist, einen richtigen Artikel zu schreiben, dann zieht jeder 3 Tweets. Seit 1992 bin ich Live-Reporter. Wir haben jetzt 2020. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige persönliche Beleidigung auf dem Weg ins Stadion erhalten. Habe alle möglichen Umfragen gewonnen, als beliebtester Reporter, mindestens 2. Also ist ja nicht so schlimm anscheinend. Und wenn man zum Beispiel, wenn man da, es gibt ja so Stadien, Hannover zum Beispiel oder Dortmund, wo der Presseparkplatz ein bisschen entfernter ist. Und dann läuft man durch Zehntausende von Menschen auf seinem Weg zum Arbeitsplatz. Und ey, Bella, willst du ein Bier, willst du Currywurst, alle wollen Selfies. Also total positiv, noch nicht mal aus der Menge heraus, das war ja heutzutage leicht, aus Anonymität heraus, dass einer irgend sowas ruft, nada, null. Das ist eine sehr gute Frage, weil das, dieser Kontrast ist schon frappierend.
Ja. Ja, das zeigt nämlich genau, dass die Leute im Netz ihre Eier haben und im echten Leben
dann aber nicht. Aber wir wissen natürlich auch, dass es natürlich auch bei manchen Kommentatoren anders ist. Ne? Siehe Marcel Reif, zumindest im Stadion wohl der oftmals verbal.
Ja, Marcel hat, hat wahrscheinlich stärker polarisiert noch als ich.
Ja.
Und klar, also in Dortmund hat das ganze Stadion mal gegen ihn gesungen und zwar nur deshalb, weil er eine katastrophale, ich weiß nicht noch genau, eine katastrophale Leistung von der Borussia bei irgendeinem Auswärtsspiel, das Steaua Bukarest war das, glaube ich, seine Meinung gesagt hat. Und dann hat er das nächste Spiel, Bundesligaspiel gemacht und das ganze Stadion und man hätte, und der Vorstand damals hat auch nicht reagiert, man hätte ihn, ich finde, auch verbal in Schutz nehmen müssen. Kann man nicht einfach laufen lassen, sowas.
Ja. Ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn man sich schon lange kennt? Jetzt, ich nehme jetzt mal Marcel Reif als Beispiel, das passt auch, weil wir ihn hier schon zu Gast hatten. In den 80ern habt ihr euch ja wahrscheinlich dann kennengelernt und jetzt hat man sich in Lissabon 2020 beim Champions League-Finale wieder getroffen.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe erst nach dem Spiel erfahren, dass Marcel im Stadion war. Der saß auch irgendwo wahrscheinlich auch noch höher unterm Dach, ja, wie in einem Schwalbennetz, ich habe keine Ahnung, wo der saß. Meine Kollegin sagte, ich habe mit Marcel eben gesprochen. Ich sage, was? Der war im Stadion? Ja, der hat für die Schweizer kommentiert. Ich sage, Mensch, sag mir doch vorher Bescheid. Wir haben uns nicht gesehen. Wir hätten uns gerne umarmt, vielleicht Corona-technisch freundlich umarmt. Und wenn wir das gewusst hätten, wären wir vielleicht noch ein Fisch essen gegangen am Abend vorher. Ich wusste es nicht. Wir hätten telefonieren sollen, aber ich kam nicht drauf und er kam nicht drauf.
Man war dann ja auch wahrscheinlich fokussiert.
Man war da auch wirklich fokussiert, das ist ein schönes neues Fußballwort.
Das ganze Stadion leer. Ja. Das ganze Stadion leer und man sieht sie trotzdem nicht, ist ja Wahnsinn.
Ja. Da vor mir saßen Mexikaner und Schweden. Cool. Marcel war wahrscheinlich irgendwo seitlich, ich habe ihn nicht gesehen.
Ja. Passiert.
So kommt es manchmal.
Aber um nochmal auf diese Social-Media-Kommentare zurückzukommen, also ich stelle mir das eigentlich ähnlich vor, so wie mit Profifußball. Ist das so, dass man da am Anfang, wenn man so anfängt mit der Reporterkarriere oder Kommentatorkarriere, dass einen das dann noch viel mehr berührt als später irgendwann, dass einen das immer mehr kalt lässt oder belastet?
Ja, also mal so, als ich anfing, da gab es so gar keine sozialen Medien, 1992 und so. Da war das alles gut, da hat ab und zu einer in der Zeitung mal was geschrieben, aber ansonsten gab es auch mal, keine Ahnung, Lob und Tadel, wie immer im Leben. Und dann vielleicht auch gibt es ja organisiertes Trollbashing, das weiß ich nicht. Also es ging auf Knopfdruck los. Ich glaube 2010 bei der WM in Südafrika war alles, was ich bisher gemacht habe, gut und auf einmal ging es los. Also, als ob das System dahinter stecken würde, ich weiß es nicht. Und dann wundert man sich immer, was ist denn jetzt? Ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch genauso gearbeitet wie vor einem Jahr. Ich würde mich sehr gerne mit Kritikern auseinandersetzen, wenn sie sagen, das und das und das gefällt mir nicht. Ist auch viel Geschmackssache. Einem gefällt die Stimme nicht, andere unterstellen einen Parteilichkeit. Das ist immer ein beliebtes Mittel bei Fußballfans, aber das versteht man sogar auch, weil die Brille hat immer eine bestimmte Farbe hat.
So ist es.
Das ist geschenkt. Ich hatte mal ein Fußballspiel, da gab es vor den sozialen Medien, Pokalendspiel, Bayern gegen Dortmund. Da gab es Briefe, 120. 60, ich sei Dortmund-Fan und 60, ich sei ein Bayern-Schwein.
Ah,
also
ja.
Genau, ich sage, die objektivste Reportage meines Lebens muss das wohl gewesen sein.
Besser kann es nicht laufen,
besser
oder?
Kann laufen, das ist super.
Das größte Kompliment, das man einem Kommentator machen kann wahrscheinlich.
Ja. Also das ist einfach, das gehört zum Leben wie das Wetter. Das ist halt so. Also es macht zu viel Spaß, um sich von solchen Leuten davon abbringen zu lassen, diesen schönen Beruf zu machen.
Ja, es ist eigentlich ganz schön, wie du das gerade sagst, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Man hat sich ja, oder der Fußball hat sich verändert, auch wirtschaftlich verändert. Man kommt, zumindest ist das ja mein Gefühl, nicht mehr so nah ran, wie es früher war. Lässt sich das komplett kalt oder denkst du manchmal auch, schade, dass sich diese Dinge jetzt in die und die Richtung verändert und entwickelt haben?
Das lässt mich nicht komplett kalt, aber wenn ein über 60-Jähriger erzählt, dass früher alles besser war, ist in Europa erzählt vom Krieg. Aber natürlich war das harmonischer und keine filtrierten Interviews von den Pressestellen. Man bekommt dann heutzutage einfach 2-3 Spieler, die der Verein beschließt. Die kann man interviewen, man kann zwar Wünsche äußern, aber man kann es genauso gut auch lassen, weil es kommen eh welche, die man vielleicht nicht haben will. Früher hatten wir die Möglichkeit, ich rede jetzt von der Bundesliga-Berichterstattung, Samstag, einfach die Leute am Spielfeldrand oder in den Katakomben einfach anzusprechen. Man kannte sich aus, da kommst du eben mal, du hast ein Interview gemacht, läuft alles über die Medien, über die Medienstellen. Das ist also, es ist ja nicht mehr ein Sport, es ist ein Produkt. Ja, ein Unterhaltungsprodukt, was ja perfekt vermarktet ist und alles schön und schöne Bilder und tolle Slow-Mos und volle Stadien und die Kulisse stimmt, aber es natürlich fehlt ein Stückchen Stückchen Seele, das ist mein Empfinden. Auch was die Nationalmannschaft angeht, früher warst du da zum Teil sogar mit deiner Mannschaft gewohnt im Hotel und hast da mit den Spielern gesprochen, mit dem Bundestrainer. Jetzt wird ein Telefonat mit dem Assistenten noch zugesagt, am Spieltag, sonst ist es vorbei. Ich war 86 in Mexiko bei meinem ersten Turnier, eher für die Brasilianer zuständig. Dann ist man dann hin zum Pressesprecher und ein Beispiel war der Zico, der weiße Pelé, da kennt ihr vielleicht auch, hat er eine Knieverletzung. Da habe ich ihn gefragt, kann der Zico morgen spielen? Du, weiß ich nicht, da drüben ist der Jim, der fährt gerade Fahrrad, fahr ihn doch selber. Und dann bin ich dahin und ich kann ja Portugiesisch und mit dem gesprochen und dann 10 Minuten einfach geplaudert. Ja, und wieder zurück. Ne? Und
es gibt halt wahrscheinlich so.
Sokrates kam zu den Journalisten, wer kann hier Schach spielen? Und dann haben wir mit dem Schach gespielt, also das gibt es alles nicht mehr. Ja. Aber man hat alles mitgemacht. Ich habe jetzt die alte Zeit mitgemacht, die mittlere, die neue und 2 Tage, die Jahre noch die ganz neue und dann ist alles gut.
Ja. Wie ist denn das mittlerweile eigentlich so vor den Spielen? Bekommt man da als Kommentator immer nochmal die Möglichkeit, mit beiden Trainern einmal zu sprechen?
Kommt auf die Mannschaften an. Also sagen wir, beim Champions League-Finale habe ich nicht die Gelegenheit mit Thomas Tuchel gehabt und mit Hansi Flick. Da muss man in die Pressekonferenz gehen und Fragen stellen. Wenn da im Pokal, keine Ahnung, erste Runde da ein Zweitligist gegen einen Erstligisten spielt, das geht dann schon noch. Mhm. Das kommt auf die Bedeutung des Spiels an und wie wichtig sich einer nimmt.
Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Selbstverständlich. Was ist denn so das schönste Detail, das die neue und vielleicht neueste Zeit mit sich bringt? Hast du da auch irgendwie... Ja,
der Fußball hat sich verbessert.
Ja?
Also wir schimpfen ja immer über die Nationalmannschaft heutzutage, die da manchmal nicht so schön performt. Also ich kann mich erinnern an unseren großen Weltmeisterteams, die in Qualifikationsspielen und sonstigen Freundschaften eine solche Grütze zusammengespielt haben, dass du davon gelaufen bist. Also der Fußball ist strukturierter, besser, ein bisschen zu verwissenschaftlich, aber die Qualität ist eindeutig gestiegen. Also das ist das Schöne an der neuen Zeit. Das sind ja, früher standen wir da am Spielfeld dran mit der Kamera oder wurde so ein bisschen, ja, wurde gezockt. Ne? Heute ist das ja so eine Athletik, dass man ja dieses Tempo, diese allein die Passhärte über 3 Meter, die ist unfassbar. Ne? Also da würde jeder normale Amateurspieler würde den Fuß wegfliegen. Ne? Also so, ja. so wird Fußball gespielt. An der schönen neuen Welt, ja klar, man kann alles sehen. Man kann viel zu viel sehen inzwischen. Also man muss schon sehr stark filtern. Wir haben sehr viele, früher hatten wir die Informationen, auch die Daten, alle selbst recherchiert. Heute hast du eine Datenflut. Als Live-Reporter ist eher die Kunst, das zu filtern. Das heißt also, das Wichtige von Unwichtigen zu trennen. Ja. Das ist eine große Arbeit. Aber wie gesagt, jede Zeit hat ihre Spezialitäten. Ich meine, man muss sich dem auch anpassen, als Journalist, weil unser Beruf ist ja über das zu schildern, was gerade ist und nicht das, was war. Hm.
Auf jeden Fall. Aber das, was war bei dir ja sehr schön. Um das vielleicht, die Zuhörerinnen und Hörer sehen es ja leider nicht, aber hinter dir sind deine ganzen Akkreditierungen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, es ist ganz schwer zu schätzen. Hast du da irgendwie eine Idee?
Wie werden das denn sein? Ja, so 300, 400 bestimmt.
Wahnsinn.
Ne? Ja.
Und die Euro, Weltmeisterschaft, alles liest man hier.
Ja, DFB, genau.
Tour de France, genau. Das ist alles dabei.
Sogar also, Skisport habe ich gesehen am Holmenkollen. In Norwegen?
Ja, alles gemacht. Früher als junger Reporter haben wir alles gemacht. Deutsche Judo-Meisterschaften, alles, was war, alles, was Geld brachte.
Sehr gut. So,
ne? Ja. Aber da sind wir auch beim ganz guten Thema.
Geld?
Geld natürlich auch, aber das meinte ich sogar nicht. wir haben es ja vorhin angesprochen, seit 1986 bist du bei jedem Turnier dabei. Hast du irgendwie eins, was du herauspicken könntest, was für dich das schönste Turnier war?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das allererste natürlich auch. Ne? Da bin ich auf dem Weg zur Kantine und mein damaliger Chef Dieter Körten sagte, Bela, wir nehmen dich mit nach Mexiko. Also diesen Moment vergesse ich nie als Fußballfreak, als Fußballfan, weil ich war zuerst, bevor ich bei Marcel Reif Redakteur war ich bei dem Rolf Kramer. Der hat auch mehrere Endspiele gemacht. Da war ich der Assistent und das war natürlich in Mexiko in einem Freudentaumel und das war natürlich eine tolle WM. Für mich persönlich 96 die EM in England, da habe ich mein erstes Finale kommentieren dürfen. 3 Tage vorher habe ich es erst erfahren, dass ich es machen werde. Laptop abgestürzt, alle Informationen auf dem Weg ins Stadion auf einen Pizzakarton geschrieben und dann kommentiert. Das war ein Schlüsselerlebnis, weil ich sage, wenn du das heute irgendwie überlebst im Wembley, dann kann ja nicht mehr viel passieren im Leben. Klar, dann, ich habe in Brasilien gelebt als Kind, 2002 WM-Finale Deutschland-Brasilien. Das war das erste Pflichtspiel. Von zwei solchen Giganten war das WM-Finale 2002. Die kamen hier, trafen ja nie aufeinander.
Auch irre, ja.
Ne? Und also das würde ich auch noch erwähnen. Und klar, das 7:1 und die WM in Brasilien an sich 2014. Das Eröffnungsspiel habe ich in São Paulo gemacht, wo ich aufgewachsen bin. Und nie, dass ich daran gedacht, dass ich als deutscher Reporter hier mal zurückkehren würde. Jahrzehnte später und ein WM-Spiel kommentieren. Das Eröffnungsspiel war das Kroatien. Brasilien, genau.
Ja, stimmt.
Also, insofern fällt es schwer, da was herauszugreifen. Ich habe jetzt nur ein paar Rosinen mal rausgeholt.
Ja, du hast ja auch dein Buch passend zur WM damals rausgebracht, ist hier auch im Rucksack.
Ja.
Ich frage mich nämlich immer, wie muss es denn sein, du hast 10 Jahre in Brasilien gelebt, bist dann ja in Deutschland weiter aufgewachsen und zu dem geworden auch, der du heute bist, erfolgreicher Fußballkommentator. Und dann schaut man sich da so ein Spiel an und Deutschland gewinnt 7:1 gegen das Land, das diese Weltmeisterschaft austrägt. Hat da das eine Auge gelacht und das andere geweint oder konntest du das gar nicht definieren?
Nee, das in dem ist Moment? Eigentlich eine reine Arbeitstechnik. Wenn dir die rote Lampe angeht, dann ist das egal, ob das Brasilien ist oder Deutschland oder sowas, da muss ich erstmal das Ding abwickeln. Und da war das halt gar nicht so einfach, weil oft sind ja Halbfinalspiele viel spannender und viel dramatischer als die Endspiele selbst.
Ja.
So, und da steht es dann 29 Minuten 5:0. Ja, aber wenn man das alles eingeordnet hat, dann denkt man, was ist denn jetzt? Also Leute, da musst du einfach, bist du so baff, dass du noch weißt, du hast jetzt noch, was weiß ich, noch eine Stunde zu kommentieren. Das Ding ist klar, wir sind im Finale, ja, aber wie, du kannst ja nicht dort drauf trampeln auf diese völlig blind anrennenden Brasilianer. Die Deutschen waren auch selber so demütig, dass sie erstmal den Fuß zurückgezogen haben und sich alles selber angeschaut. Wir haben mit Augen kommuniziert mit den ganzen Experten. Ronaldo saß vor uns, der dicke Ronaldo, der brasilianische Ronaldo, dessen Rekord an dem Abend geknackt worden ist von Klose,
ja.
Das beste WM-Torschütze. Links saß Carlos Zamorano, chilenischer Nationalspieler, rechts neben uns Lisa Razou, der Franzose, und alle guckten auf den deutschen Reporterplatz und hoben die Arme und haben gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was. Ich war mir sicher, dass das Spiel gewonnen wird, weil die Brasilianer haben schon riesen Glück gehabt, schon im Achtelfinale überhaupt weitergekommen zu sein. Die haben einen solchen Druck aufgebaut auf die Mannschaft, das konnte man gar nicht leisten. Und dass die Deutschen besser waren, war einfach sportlich besser waren, war klar. Aber trotzdem, mit der Euphorie, dachte ich, die Brasilianer werden da schon zumindest mithalten. So mein Tipp war so 2-1 für Deutschland, sowas in der Art. Das wäre auch spannend gewesen.
Ja.
Aber klar, also meine brasilianische Zeit war auch schon so lange zurück, dass ich inzwischen schon eher ein Kind des deutschen Fußballs geworden bin und auch weiterhin bin. Insofern war ich dann schon für unser Team.
Ja. Wie ist denn das eigentlich so als Kommentator nochmal, um da so eine generelle Frage zu stellen, das ist nicht mal ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Wann erfährt man denn als Kommentator, dass man zum Beispiel ein Finale bekommt? Weiß man das schon zu Beginn des Turniers oder kommt das dann im Laufe des Turniers? Wie
unterschiedlich. Wie mal im Laufe des Turniers, mal wird es vorher festgelegt. Inzwischen ist es so, dass man das eher während des Turniers, mal so nach dem Achtelfinale, Viertelfinale ungefähr, erfährt man das.
Ja. Ja. Aber man weiß schon im Vorfeld wahrscheinlich,
dass man zumindest im engeren Kreis ist.
Genau, wenn ja. Jetzt, ich denke, es steht wahrscheinlich ja jetzt schon fest, wer das EM-Finale überhaupt überträgt, oder?
Das ist
oder?
Noch nicht definiert.
Auch nicht? Ah, okay.
Das ist okay. Noch nicht definiert. Das wäre dann mein letztes Finale, weil die WM 22 in Katar, da die ARD das Endspiel.
Ah, das ist schon definiert worden.
Das ist
worden.
Schon klar, weil es immer, wir hatten ja 4 Jahre
genau.
vorher in Moskau.
Russland, das, genau, ja. Okay. Ach so. Ja, als ich meinem Vater erzählt habe, dass wir uns hier treffen, dann sagte er nur, es ist der 4. Juli 2006. Ich glaube, das war ein Satz, den du damals direkt zu Beginn der Partie WM-Halbfinale Deutschland-Italien
genau.
Gesagt hast. Auch das ist ja wieder ein Wahnsinnsspiel. Es war auch ein Halbfinale. Das
ja.
Sommermärchen war plötzlich ja doch leider dann
ja.
vorbei. Wie hast du denn da die Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne wahrgenommen? War das
das schon beim Italien-Spiel?
Genau.
Ja, da war schon große Trauer in Deutschland, weil wir dann schon dachten, dass das jetzt noch weitergeht. Ja. Aber es war so, dass ich dann kurz vor dem 1-0 von Grosso gesagt habe, die Italien zeigt sich stärker, haben gerade so und so viele Tore eingewechselt, Lippi hat die Situation erkannt, jetzt geht es für Deutschland nur noch darum, sich ins Elfmeterschießen zu retten. 10 Sekunden später fällt es 1-0 für Italien. Mhm. Also das war, die Niedergeschlagenheit war groß, die aber am nächsten Tag wieder in Euphorie umschlug, weil die Stimmung ist dann geblieben, ich habe dann ein paar Tage später das Spiel um Platz 3 kommentiert, Deutschland-Portugal in Stuttgart, und ich bin am Tag vor dem Spiel nach Stuttgart gereist und habe in der Nähe des Mannschaftshotels gewohnt, etwa gegenüber, und da kam ich schon nicht durch die Stadt, weil da schon die Tausende und Zehntausende die Mannschaft erwartet haben, die dann angereist ist zum Spiel um Platz 3. Also diese Trauer hat kurz gehalten, Leute haben sich geschüttelt und sie haben die dann weiter gefeiert. Also interessant war, was die ausländischen Kollegen später gesagt haben, dass Brasilianer, Italiener, Engländer, ihr feiert euren 3. Platz, unglaublich. Also wenn wir Dritter werden im eigenen Land, ja, da werden wir mit Tomaten beschmissen. Ja.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. 2014 ja. musste Brasilien dann leider zu Hause.
Ja, sind Vierter geworden.
Genau, das Turnier ja. verlassen. Da war die Stimmung dann ja nach dem Halbfinale auch
war
nicht
tot.
Mehr so.
War völlig tot. Du warst das erstmal, dass ich auch Aggression ja. erlebt habe mit dem Land. Auf dem Weg zum Presseparkplatz waren da schon ein paar aufgebrachte Leute und fragten, ob man Deutscher sei. Ich habe auf Portugiesisch geantwortet, nein. Ja, weil das war schon ein bisschen heikel. Ne? Aber sonst war das. Aber dann. Auch da hat die Stimmung gekippt, weil dann an dem Tag war klar, dass wir gegen Argentinien spielen, und die Brasilianer können die Argentinien überhaupt nicht leiden. Und da hat das ganze Volk, 250 Millionen Volk Brasiliens, hat für Deutschland gehalten. Hauptsache man schlägt die Argentinier. Und die Trikots, die die Deutschen trugen im Halbfinale, das ist schwarz-rot quer, das ist ja das Trikot des populärsten Clubs im Land, Flamengo Rio de Janeiro.
Ja.
Ja? Und da haben die mir gesagt, dass Flamengo Deutschland gewinnt. Ne? Also so ungefähr.
Sehr
das
gut.
Das sind so Brasilien sind wichtige Symbole. Die Rückennummer 10 ist wichtig, die Vereinsfarben sind wichtig, alles
ja.
ist wichtig.
Ja.
Und
ja.
wenn man schon rausfliegt, dann wenigstens gegen den Weltmeister. Ne?
Genau.
Kann ich damit das noch ein bisschen.
Aber das 7-1 ist schon, das haben die heute noch nicht weggesteckt. Allein dieses Ergebnis. Man kann ja verlieren, aber 7-1, das war
zu Hause.
Das war too much. ist im Sprachgebrauch auch eingeflossen, im portugiesischen Sprachgebrauch in Brasilien. Wenn ein Tag irgendwie völlig in die Hose geht, dann sagen die, heute war 7-1.
Ja, cool. Ja. Man will sich ja auch gar nicht vorstellen, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn man gegen Italien 2006 auch 1-7 verloren hätte. Ja.
Von daher, man sieht ja hier schon, was hier los ist, wenn du drei eigentlich unbedeutende, ich sag mal, Freundschaftsspiele mit der Nationalmannschaft, sag ich mal, schwach spielst, ne? Dann ist hier ja schon echt heftig Kritik. Und dann will man sich das gar nicht vorstellen, wie es dann bei einem großen Turnier wäre.
Das Problem ist, dass das Nachdenken darunter leidet, dass man sofort sich auf der Palme ist bei jedem Mist. Mhm. Ja, einfach mal, das ist leider auch ein Zeitgeist.
Mhm, ja, da hast du recht.
Sofort Puls bei allem. Und zwar gleich, ob es um die Wasserstoffbombe geht oder um einen gefällten Baum im Vorort.
Ja, das stimmt. Nach der WM 2014 waren die Olympischen Spiele 2016 auch in Brasilien. Warst du mit Sicherheit auch vor Ort dann. Seitdem, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt leider auch in den letzten Wochen immer mal wieder gelesen habe, Beispiel Maracanã, das Stadion ist da, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Also Unkraut aus den Tribünen wachsend und es soll nach Katzenurin stinken. Es ist das Katzenklo neuerdings von Rio. Das ist doch auch alles andere als nachhaltig, oder? Ich meine, du kennst diese Leute vor Ort besser als der Durchschnittsdeutsche. Wie denken die darüber?
Das ist das Problem in Brasilien ist die Korruption, das Versickern von Geldern, große soziale Probleme und die hat man dann versucht, damit zu kaschieren. Also eigentlich hat das ein Land zwei Großveranstaltungen veranstaltet, weil es dazu wirtschaftlich und sozial gar nicht in der Lage war. Ne? Die Leute lagen auf den Fluren in den Krankenhäusern, weil die Zimmer belegt waren, weil die Ärzte nicht kommen konnten. Also große Problem ist einfach, dass da Gelder völlig unkontrolliert irgendwohin versickern. Maracanã, das geht sogar fast noch. Es hat zwar seinen Charme verloren, weil es natürlich ein normales Stadion geworden ist, wie jedes andere auch, ne? Weil so FIFA-Normen erfüllend. Aber das wird noch für die Liga regelmäßig genutzt, also von Flamengo und von einigen anderen Rio-Clubs, auch für die Nationalmannschaft. Aber Nachhaltigkeit, ja, im Amazonas steht auch so ein weißer Elefant. Ja, das hat nicht mehr, glaube ich, einen Drittligisten-Mann aus. Weil die alle Regionen natürlich wollten den Fußball auch haben. Also ich verstehe schon mal den Ansatz, ganz Brasilien da mitzunehmen. Aber da hätte es andere Konstruktionsmodelle geben können. Es gibt ja rückbaubare Stadien, alles. Aber das ist leider alles nicht Erfolg. Brasilien hat ja eh große Schwierigkeiten, auch im Umgang mit der Corona-Krise. Einen Präsidenten, der, wie soll ich sagen, der nur sich selber sieht, ist immer ein Problem.
Aber wenigstens kann man sagen, Brasilien ist ein Fußballland, das, denke ich mal, es auch mal verdient hat, dass da eine Weltmeisterschaft stattfindet, ist ja ein deutlicher Unterschied zu Katar, ne?
Das war eine sehr schöne WM in Brasilien, Katar, ja klar. Katar hatte die schlechteste Bewerbung. Ich meine, wenn wir über das Sommermärchen reden, über Beckenbauer und über die Gelder, da muss man natürlich auch über 2022 oder 2018 reden. Dass Russland die WM bekommen hat, garantiert nicht, weil Putin so freundlich lächelt oder auf den Händedruck hin. Katar hatte die schlechteste Bewerbung von allen. Die anderen waren, glaube ich, England und USA. Mhm. Und bekommt es trotzdem. Warum?
Ja. Geld. Wir haben gerade drüber gesprochen.
Ja. Das ist so. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, für dich nochmal ein ganz besonderes Turnier, dann vor allem auch mit so einem abzuschließen. Im Winter auch noch.
Also insofern relativ viel. Ich werde meinen 66. Geburtstag dort feiern, in Katar. Wer hätte das gedacht? Weil ich Mitte Dezember Geburtstag werde.
Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend.
Hat einen Vorteil, dass wir dann da ein Hotel haben und bleiben können die ganzen 4 Wochen und dann, weil alles ganz nahe ist.
Ja. Aber wie Alkohol in Katar, es verträgt sich eigentlich auch nicht so gut.
Ich glaube, man sollte während der Turniere auch nicht so viel trinken als Reporter, aber so.
Aber zum 66.
Ja, Abschlussbierchen. Es gibt Möglichkeiten. Also ich war ja schon mal da. Da gibt es so lizenzierte Hotel-Pubs. Da muss man seinen Pass vorne haben, oder musste man da mal seinen Reisepass abgeben. Und dann konnte man rein und beim Rausgehen hat man den wieder bekommen und dann wurde man registriert. Ja, aber das ist natürlich klar. Das ist also das. Fankultur wird es da nicht geben.
Nee.
Also da werden sowieso kaum welche anreisen.
Ja, klar. Das ist auch irgendwie dieses ich sag mal, ein bisschen perverse. Ne? Man hat auf der einen Seite das Sommermärchen, wo man heute noch drüber redet, was da alles schiefgelaufen ist. Und jetzt hat man nächstes Jahr ein Turnier, wo eigentlich nicht zu leugnen ist, dass da auch wieder was schief läuft. Und das ist dann irgendwie jetzt gar nicht im Mittelpunkt. Ne?
Also ich bin eigentlich nicht dagegen, dass die Turniere weltweit zu streuen. Aber es gibt auch im arabischen Raum dort andere Länder, die Fußball lieben. Ja. Oder Oman, keine Ahnung. Es gibt ein paar Länder, die auch eine Fußballtradition oder kleine Tradition für sich haben und die Leute begeistert sind. Das wäre schon mal ein Kriterium zumindest für mich. Mhm.
Zum Abschluss vielleicht nochmal. Wir beide studieren ja Sportjournalismus. Es gibt viele junge, meistens sind es dann ja doch Männer, aber auch Frauen, die das Ziel haben, Fußballkommentator zu werden, Fußballmoderator zu werden, Fußballreporter zu werden. Man kann das Ganze auch einfach Sportjournalist nennen. Hast du Tipps für junge, zielstrebige Menschen, die diesen Beruf
Also im Grunde genommen sind die Berufsmöglichkeiten sogar etwas erweitert worden durch die Online-Möglichkeiten. Also selbst kleinere Vereine, Zweitligisten haben Vereins-TV zum Beispiel, wo man sich einfach mal handwerklich ein bisschen, also wichtig ist, dass man handwerklich erstmal bereit ist dafür. Ne? Man kann nicht erstmal zu einem großen Sender oder zu so einer großen Radiostation gehen und vor sich hin stammeln, sondern man muss schon Mikrofonsicherheit, Schreibsicherheit, alles ein bisschen mal in kleineren Formaten üben, in denen man Fehler machen darf. Also die Fehler werden heute auf einer großen öffentlichen Bühne gar nicht mehr verziehen. Und das kann vielleicht auch Leute vernichten, wenn die plötzlich groß anfangen und dann kommen die wieder diese Personen, die im Internet, die ich dann runterschreiben. Und da verliert man je nach Naturell auch die Lust daran. Hm. Also ich würde in einem Bereich arbeiten, wo man frei arbeiten darf und wo auch Vorgesetzte da sind, die Fehler verzeihen. Also Stadion-TV, Fernseh-TV, kleine Online-Medien. Da verdient man am Anfang natürlich nicht so gut. Man kann sich doch breiter aufstellen und macht dann 5, 6 verschiedene Sachen. Und so, ja. Ne? Das ist eine Zeitfrage. Abschließen würde ich auf jeden Fall. Das war das Studium. Das war in unserer Zeit ja gar nicht notwendig, weil ist es immer so, die Berufsausbildung ist dafür, da einen Job zu kriegen, wenn der Job vorher da ist, tschüss. Ne? Und also die Zeit hat sich verändert. Man muss jedem raten, dass ein Papier in der Hand hat, sonst hat man keine Chance. Ja. Das ist die Voraussetzung. Und dann wirklich einen Chef suchen, ein kleines Medium, wo man sich ein bisschen selbst ausprobieren kann. Was kann man? Kann man eher schreiben? Ist man ein Moderator-Typ? Hat man eine gute Stimme? Ist man flexibel? Kann man frei formulieren, ohne M und M und Um, sondern, lieber Gott, gib mir ein Verb, sondern du bist den Satz mal zu Ende. Ist man im Regie- oder im kreativ-grafischen Sektor eher zu Hause? Das weiß man manchmal gar nicht, wenn man jung ist. Ja? Ja. Also ich sage immer, jeder Mensch hat Talente, man muss nur entdecken, welche. Ne? Ja. Also das Medium gibt viele Möglichkeiten, testen, gar nicht auf die Kohle gucken am Anfang, sondern gucken, wo schlägt mein Herz vor allem, weil man, das muss man sehr lange machen, diesen Job. Ja? Und ohne Freude kriegt man Magengeschwüre, das sollte man vermeiden.
Ich denke auch, dass es als junger angehender Sportjournalist ist, eben ganz wichtig ist, dass man eben auch viele Aufgaben zugetragen bekommt. Das ist natürlich auch in einem kleinen Medium, zum Beispiel ein Interview führen, ist, denke ich mal, da wahrscheinlicher, als wenn man gleich zu so einem riesengroßen Laden, wie ich nenne jetzt mal Sky als Beispiel geht.
Das wäre der nächste Schritt oder der zweite Schritt oder so, aber der wäre nie der erste für mich. Solche Sachen, die ihr jetzt macht, so Podcasts und sowas, sind wunderbar, das machen ja viele Leute, das ist ja auch eine journalistische Arbeit. Ja. Man beschäftigt sich mit einem Thema, mit einer Person, mit was auch immer, stellt Fragen, ja, muss es technisch auch sauber dann irgendwann mal meine ganzen Stammler dann rausschneiden. Ja.
Ja. Da haben wir viel zu tun.
Wir fahren ja noch eineinhalb Stunden zurück.
Ich habe relativ flüssig gesprochen, aber nicht immer. Ne?
Na, sehr schön. Ich glaube, nee, das passt schon. Ja. Bela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Hat Spaß gemacht, wirklich. Habe ich auch schon vorhin zu Bela gesagt, dass es eben irgendwie verrückt ist, wenn man sonst diese Stimme immer nur, vor allem eben als Kind, wo man das Ganze nochmal intensiver wahrnimmt, im Fernsehen hört, bei Europa- und Weltmeisterschaft, und dann auf einmal sitzt die Person vor einem und man sieht, die Person gibt es auch in der Realität.
Sieht schön im Hoodie hier und alles gut. Ne?
Genau. Also, nochmal, vielen Dank.
Gerne und gute Zeit und viel Erfolg auch bei den weiteren Plänen, die ihr habt.
Dankeschön.
Danke sehr. Ja. Freunde, schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das war die 19. Folge unseres Anschlusstreffer-Podcasts. Und ja, zu Gast war kein geringerer als Kommentatorenlegende Bela Reti. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst es uns wissen, schreibt uns auf Instagram, gebt gerne Feedback. Und wenn ihr Wünsche oder Ideen für weitere Gesprächspartner habt, dann auch immer her damit. Wir können ja schauen, was möglich ist. Abonniert unseren Podcast auf Spotify und allen anderen Plattformen, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Wir hören uns dann allerspätestens in einer Woche. Dann gibt es natürlich wieder unseren Rückblick auf den Bundesligaspieltag in der Spieltagskontrolle. Dann schon die 20. Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr hier durchgehört habt. Habt eine schöne Woche. Bis dann, haut rein und ciao.